Inga, hast du genug Schlaf bekommen letzte Nacht?
Naja, Frühdienst bei den Wissensnachrichten hätte mehr sein können.
Na, dann hoffe ich, du kannst das in der nächsten Nacht etwas aufholen. Mhm. Aber zu viel Schlaf sollte es auch nicht sein, sagt die Forschung.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Hallo, wir sind Inga Gebauer
und Peter Neuhaus und wir bleiben erstmal beim Thema Schlaf. Zu wenig davon, das ist soweit klar, ist schlecht für die Gesundheit, aber zu viel Schlaf kann auch schaden. Das legt nochmal eine Studie im Fachmagazin Nature nahe.
Die Forschenden haben da Daten von Menschen ausgewertet, die an einer Langzeitstudie in Großbritannien teilnehmen. Und dabei haben sie zwei Dinge verglichen. Einmal, wie viel die Leute geschlafen haben und dann das biologische Alter ihrer Organe.
Rauskam, wenn die Menschen auf Dauer weniger als 6 oder mehr als 8 Stunden geschlafen haben, dann wirkte sich das negativ auf die Systeme in ihrem Körper aus, zum Beispiel bei Organen und Hormonen.
Fast alle von denen, die zu viel oder zu wenig geschlafen hatten, waren nach Blutwerten oder nach MRT-Aufnahmen älter, als sie eigentlich sein sollten. Und die Folge können Krankheiten sein, bis hin zu einem höheren Sterberisiko.
Es gibt aber offenbar Unterschiede zwischen den Folgen von zu wenig Nachtschlaf und zu viel. Schläft man zu wenig, setzt das den Körper unter Stress und bringt den natürlichen Rhythmus durcheinander.
Ja, und zu viel Schlaf schadet vor allem dem Gehirn und kann neuropsychiatrische Erkrankungen begünstigen. Das sind zum Beispiel Altersdepressionen.
Fürs nächste Thema schauen wir nach Australien. Seit einem halben Jahr gilt da das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16.
Und jetzt gibt es erste Ergebnisse zu den Auswirkungen von dem Verbot. Forschende berichten darüber im Fachmagazin The Conversation. Und zwar hat das Verbot bei nur einem Viertel der unter 16-Jährigen bewirkt, dass sie weniger auf Social-Media-Plattformen unterwegs sind. Und bei diesem Viertel gab es auch noch einen bedenklichen Trend.
Nämlich die Hälfte von ihnen sagt, dass sie weniger Zugang zu Nachrichten aus dem In- und Ausland haben als vor dem Verbot. Denn Social-Media-Plattformen sind in dieser Altersgruppe die Hauptquelle für News, die sie interessieren.
Und dadurch tauschen sich die Jugendlichen laut den Forschenden weniger über Nachrichten aus und sie engagieren sich auch weniger bei Themen, die ihnen wichtig sind. Das Ganze kann sich außerdem negativ darauf auswirken, wie kompetent Jugendliche sich fühlen. Also je weniger informiert, desto weniger kompetent.
Die Forschenden empfehlen als Teil einer langfristigen Lösung, traditionelle Nachrichtenmedien sollten ihre Berichterstattung auch auf junge Menschen zuschneiden und man sollte besser vermitteln, wie wichtig informiert sein für die Demokratie ist.
Nach dieser Meldung werde ich so nebligen Herbstmorgen mit ganz anderen Augen sehen.
Oh ja, das sieht man zwar nicht, aber in den Nebeltröpfchen kreucht und fleucht es ganz schön. Ein Forschungsteam von der Arizona State University hat mal nachgeschaut, wie viele Bakterien im Nebel unterwegs sind. Spoiler, es sind ganz schön viele.
Genau, in einem Teelöffel voll Nebeltröpfchen haben sie Hinweise auf mehrere 10 Millionen Bakterien gefunden. Die Hauptautorin der Studie sagt, weltweit hochgerechnet müsste der Nebel genauso viele Bakterien wie die Meere enthalten. Gefunden haben die Forschenden die Bakterien übrigens in Nebelproben aus verschiedenen nebligen Tälern im US-Bundesstaat Pennsylvania.
Und was auch noch spannend war, die Nebelbakterien verhalten sich ganz anders als Bakterien in trockener Luft. Sie sind ganz schön aktiv. Sie wachsen, vermehren sich und verstoffwechseln alle möglichen organischen Verbindungen in der Luft. Und zwar auch Schadstoffe wie Formaldehyd.
Das bedeutet laut den Forschenden, dass die Nebelbakterien die Luftqualität verbessern. Aber auch, dass Trinkwasser, das man aus Nebel gewinnt, weit weniger steril ist, als man bisher gedacht hat.
Insgesamt finden die Forschenden, dass man Nebel als eigenen Lebensraum betrachten und erforschen müsste, ähnlich wie die Luft oder Gewässer.
Als nächstes geht es sozusagen um alleinerziehende Mütter. Die gibt es nämlich auch im Tierreich und zwar bei Hummeln.
Wenn junge Hummelköniginnen ihr eigenes Volk starten, dann sind sie am Anfang für alles allein verantwortlich. Nektar sammeln, Waben bauen, Brut versorgen und wärmen.
Denn die ersten Arbeiterinnen, die müssen ja erstmal schlüpfen aus den Eiern, die die Königin legt. Und dann müssen die ein paar Wochen lang von ihr großgezogen werden, bevor sie die Königin unterstützen können. Und wenn die Königin dabei versagt, dann kann kein Hummelvolk entstehen.
Aber wie schafft die Hummelkönigin diesen enormen Kraftakt? Das hat sich eine Forschungsgruppe von der University of California gefragt und dazu Experimente gemacht. Und die zeigen, Hummelköniginnen sind besonders schlau und lernen extrem schnell.
Im Vergleich zu Arbeiterhummeln zum Beispiel kann sich die Königin den Duft von vielen verschiedenen Blüten sehr schnell merken. Und frühere Experimente hatten schon gezeigt, die Hummelkönigin lernt auch schneller als Arbeiterin bestimmte Farben mit Belohnungen, wie zum Beispiel Zuckerwasser, zu verbinden. Und beides zusammen hilft der Königin wahrscheinlich, in kürzester Zeit die Blüten mit dem besten Nektar zu finden.
Aber gerade diese Duftlernfähigkeit ist wohl in Gefahr, und zwar wegen Landwirtschaftsgiften. Da warnen die Forschenden, manche Pestizide können die Duftlernfähigkeit von Hummeln einschränken.
Und das hat Folgen. Einmal für die Königin, die dann wahrscheinlich weniger Erfolg beim Aufbau ihres Hummelvolks haben. Und insgesamt funktionieren Hummeln mit eingeschränkter Duftlernfähigkeit auch nicht mehr so gut als Bestäuber. Und da sind sie vor allem in der Landwirtschaft in den USA enorm wichtig.
Das war's von uns. Morgen gibt's hier wieder Neues aus der Wissenschaft. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.